Tagen hatten wir in der Tageslese den Propheten Jesaja. Und ich würde jetzt ein paar Verse aus dem 52. Kapitel lesen, die mir so auf dem Herzen liegen und ja, die auch heute zur Betrachtung dienen sollen. Wache auf, Zion, ziehe deine Stärke auf, ziehe deine Ehrenkleider an, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn von nun an wird kein Unbeschnittener und noch ein Unreiner mehr in dich hineinkommen. Schüttle den Staub von dir ab, stehe auf und liest du mein Best. Ist mir jetzt noch zu dunkel hier. Entschuldigung. Hier von zwei anderen.
Bis wo?
Bis 8 und dann hier den ersten Vers.
Ja, okay, mache ich. Ich muss mich ans Mikro lassen. Schüttle den Staub von dir ab, steh auf und setz dich hin, Jerusalem. Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Denn so spricht der Herr: Umsonst seid ihr verkauft worden, so sollt ihr auch ohne Geld erlöst werden. Denn so spricht Gott der Herr: Mein Volk ist vor Zeiten nach Ägypten hinabgezogen, um sich dort in der Fremde aufzuhalten. Und der Assyrer hat sie ohne Ursache bedrückt. Nun aber, was geschieht mir denn hier, spricht der Herr, dass mein Volk ohne Entschädigung geraubt wird? Seine Beherrscher jauchzen triumphierend, spricht der Herr, und mein Name wird beständig gelästert den ganzen Tag. Darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen. Ja, darum wird es an jenem Tag erkennen, dass ich der bin, welcher spricht: Siehe, hier bin ich. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt: Dein Gott herrscht als König. Da ist die Stimme deiner Wächter, sie werden ihre Stimme erheben und miteinander jauchzen. Denn mit eigenen Augen werden sie es sehen, wenn der Herr wieder nach Zion kommt. Ihr Trümmer Jerusalems, freut euch und frohlockt miteinander. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden. Und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er offenbar worden?
Ja, okay, danke dir. Ja, schlimm, wenn man nicht mehr so mit den Augen kann. Wenn es hell genug ist, kann ich auch noch gut lesen, aber so ist es immer schwierig. Ja, wir haben hier wieder einen typischen Abschnitt in der Prophetie. Einmal Prophetie, die in der Vergangenheit schon erfüllt ist, und einmal Prophetie, die noch aussteht. Und wenn wir die ersten beiden Verse betrachten, dann ist das eine Prophetie, auf die wir noch warten als gläubige Christen und auch die, die in Israel das Wort Gottes ernst nehmen. Sie warten auf die Erfüllung dieser Verheißung. Es heißt hier, dass Jerusalem eine Stadt ist, der Gott sich ganz besonders zuwendet. Und das wird ein Bild beschrieben, dass Jerusalem eine Stadt voller Reinheit, voller Klarheit ist und es wird nichts Unreines mehr in diese Stadt hineinkommen. Also wenn ich heute die Nachrichten höre und das, was auch in Israel und Jerusalem geschieht, dann ist das noch weit, weit entfernt. Wir wissen nicht, wie weit, aber nach unserer Einschätzung bedarf es da eines wirklich göttlichen Eingreifens, dass Israel wirklich den erkennt, den Gott gesandt hat. Israel hat die Verheißung Gottes und Diese Verheißung bleibt bestehen. Ich kann mich noch recht gut erinnern, dass es auch einige Verkündiger immer wieder gegeben hat, in meiner langen Geschichte, die der Meinung waren, Gott hat aufgrund der Tatsache, dass sich Israel gegen Christus entschieden hat, dass sie Christus abgelehnt haben, ihn getötet haben, sich von Israel abgewendet und damit das neue Volk und dass es die Christenheit berufen hat und damit wäre Israel hinten heruntergefallen. Das stimmt nicht. Wenn Gott ein Volk oder irgendein Versprechen gibt, dann erfüllt er dieses Versprechen. Er bleibt sich selbst treu und kann sich selbst nicht verleugnen. Und das dürfen wir auch für Israel auch immer wieder betend erflehen und erhoffen, dass Israel selbst einmal zu der Erkenntnis kommt und dass Gott das, was er auch im Propheten Hesekiel schon sagt, dass er diesem Volk ein neues Herz gibt, das steinerne Herz herausnimmt und diesem Volk ein neues Herz gibt, das Herz, das ihn, den Gott, wirklich anerkennt und ihm die Ehre gibt. Aber wir warten noch darauf, dass es so geschieht. Und wir dürfen, und das ist keine Übertreibung, wir dürfen als Christen Mitbewohner dieses neuen Jerusalem sein. Mitbewohner im Land Israel, in dem dann der König herrschen wird. Es gibt viele Ausleger, und ich stimme dem zu, das wird dann das sogenannte tausendjährige Reich sein, wo Christus auf dieser Erde herrscht. Und dann heißt es, dass die Gläubigen mit ihm herrschen werden. Also das ist eine Zusage, an der wir festhalten können und festhalten dürfen. Und wenn es in Israel heute noch so dunkel aussieht, sieht es ja bei uns in der ganzen Welt auch nicht viel besser aus. Die Welt hat sich gegen Christus und damit auch gegen Gott entschieden. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist das Motto bis heute. Und darum leiden die Israeliten und auch die Christen darunter, dass sie in dieser Welt so gehasst sind. Israel ist gehasst von den Völkern, weil es Volk Gottes ist, weil Gott dieses Volk berufen hat. Und darum setzt Satan alle Mittel ein, um diesem Volk den Garaus zu machen. Das hat er schon mehrfach versucht im Laufe der Geschichte, auch in der Zeit, bevor Jesus Christus als Mensch auf diese Erde kam. Und in der Zeit nach Jesus Christus wurde auch dieses Volk immer wieder stark bedrängt, verfolgt. Und es wurde von Menschenhand immer wieder gesehen, unter der Anstiftung des Bösen versucht, dieses Volk auszurotten. Dass sich ja nicht diese Verheißung erfüllt, dass Israel mit Jesus Christus einmal die ganze Welt beherrschen wird. Dagegen wehrt sich Satan. Das ist die Prophetie für die Zukunft, die noch aussteht. Aber es geht auch darum, dass Israel, und das ist ein Wort des Propheten, das wirklich in die Gegenwart seines Lebens, in die Gegenwart des Volkes Israel zur damaligen Zeit gesprochen ist. Der Prophet muss Israel daran erinnern, dass sie einmal umsonst weggeführt oder weggegangen sind nach Ägypten. Und es gibt in der Bibel zwei Daten, die die Zeit in Ägypten beschreiben. Einmal heißt es, Israel war 430 Jahre in Ägypten, aber Gott sagt dem Abraham schon, Israel, dein Volk, deine Nachkommen, werden in Israel einmal 400 Jahre Knechtschaft leiden. Also es gibt einen Unterschied zwischen der Aufenthaltszeit in Ägypten und der Gefangenschaft oder der Knechtschaft in Ägypten. Denn als Josef dann auch seine ganze Familie nach Ägypten geholt hat, wurden sie ja von Königen oder vom König empfangen, in königlichen Ehren gehalten. Und als Jakob gestorben war, hat Pharao sogar angeordnet, dass die Leibwache mit großem königlichem Gefolge Jakob begleitet haben bis zu seiner Beerdigung. Also das waren keine Jahre der Knechtschaft, die ersten 30 Jahre. Das waren Jahre, wo Israel als das rettende Volk angesehen wurde. Durch Josef wurde ja das Volk Ägypten gerettet. Aber diese 400 Jahre Knechtschaft musste eben Israel in Ägypten ausharren. Gott hat sie wunderbar herausgeführt. Es steht, umsonst haben sie euch geknechtet und ihr sollt auch, ohne dass ich ein Lösegeld für euch zahlen muss, ausziehen. Wer hat denn beim Auszug der Kinder Israel das Lösegeld gezahlt? Die Ägypter, genau. Denn Gott hat dem Mose gesagt, wenn ihr auszieht, dann fordert von den Ägyptern Gold, Silber, alle Schätze, Festkleider. Und es steht, wenn man das nachliest im ersten Buch Mose, sie gaben es gern, weil sie die Israeliten nur endlich los sein wollten. Sie hatten ja die 9 Plagen alle miterlebt. Und dann die letzte Plage war der ausschlaggebende Punkt. Als in jeder Familie der Ägypter alle Erstgeburt geschlagen wurde. Nun seht endlich zu, dass ihr loskommt. Und Gott hat für sein Volk bei der Ausführung aus Ägypten keinen Heller bezahlt, sondern Israel wurde auf Weisung Gottes von den Ägyptern finanziell unterstützt auf die lange Reise. Und dann sind die Assyrer gemeldet, die hier das Volk bedrängen. Und auch sie sind über Israel hergefallen, haben das Volk in Gefangenschaft geführt, haben das Volk geknechtet. Und es steht hier nicht, dass Gesamt-Israel zurückgeführt wird. Es wird der Stamm Juda zurückgeführt. Und wenn wir gelesen haben, oder Nils das gelesen hat, dass aus allen Richtungen alle Israeliten kommen, dann ist das eine Verheißung, die wir heute in der Entwicklung sehen. Es sind heute nicht nur Juden, die nach Israel kommen, sondern ich habe auch Berichte gehört, dass vom Stamm Asser, vom Stamm Sebulon, Leute heute schon nach Ägypten kommen, nach Israel kommen. Also es beginnt, dass ganz Israel, alle, die einmal zu oder Nachkommen Abraham sind, dass sie alle nach Ägypten kommen. Und auch wenn heute noch die Mehrheit der Israeliten in der Welt verstreut wohnen, mehr als in Israel selbst heute leben, so wird es doch eines Tages geschehen, dass sie so bedrängt werden und nicht mehr anders können und nicht mehr anders wollen, als wirklich nach Hause zu kommen, nach Hause in das Land. Ich kann es mir heute noch nicht vorstellen, wie das geschehen soll, wenn ich heute dieses kleine Land, also von der Fläche her sehe, wie wohl dann alle jetzt in der Welt lebenden Israeliten dort Platz haben sollen. Aber das ist Gottes Sache. Das wird er schon regeln. Aber es wird so geschehen, dass sie kommen. Zur damaligen Zeit wurde Juda aus der babylonischen, später dann unter den Persern, ins die Heimat wieder zurückgeschickt. Und auch da hat Gott kein Geld ausgegeben, er hat sie nicht aus der Sklaverei gekauft, sondern der Perserkönig hat noch angeordnet, dass die Tempelschätze, so wie sie waren, auch den Israeliten wieder mitgegeben wurden. Also sie sind umsonst, also ohne dass sie entschädigt wurden, in die Gefangenschaft geführt worden, sind aber dann auch ohne dass Gott ein Lösegeld gezahlt hat, wieder aus der Gefangenschaft nach Hause gekommen. Das ist eine Zeit oder ein Geschehen, das sich schon erfüllt hat. Und darum dürfen auch wir ganz getrost sein, dass das, was noch aussteht, selbst dann erfüllt wird. Und dann spricht Jesaja hier von einem Friedensboten. Früher wurde immer gesagt, von den Friedensboten, also in der Mehrzahl gesprochen. Aber es geht wirklich um einen Friedensboten. Und dieser eine Friedensbote ist Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist. Und schon bei seiner Geburt haben die Engel ja die Botschaft verkündet und Frieden auf Erden. Er, der Friedefürst, wollte in das Volk Israel zur damaligen Zeit, als er gekommen ist, den Frieden bringen, nicht den Frieden, die Erlösung von den Römern, sondern den Frieden mit Gott. Was dann daraus gemacht wurde, aus dem Fest des Friedens, wissen wir alle, wir haben es im Sozialismus erlebt und wir erleben es heute. Es wird immer davon gesprochen, es ist das Fest des Friedens, aber wenn man dann auf der anderen Seite die Berichte hört, dass gerade zu Weihnachten dann Fest, den sogenannten Friedensfest, in den Familien am meisten Streit aufkommt und Zerwürfnisse aufkommen, weil der eine sich das so denkt und der andere so und dann kommen die Meinungen nicht mehr zusammen und dann gibt es ordentlich Knatsch. Und das soll, so nach den Medien, wohl die schlimmste Zeit sein, wo es Familien wirklich Krach und Zank und Streit gibt. Ich kenne das so nicht, aber ich glaube schon, dass das wirklich, wenn man dieses Fest ohne Jesus Christus feiert, dass es dann wirklich zu einem Spannungsfeld wird. Wenn die Mitte, der Kern des Festes an die Seite gerückt wird, wenn der Frieden nicht mehr da sein soll, ja, was bleibt dann übrig? Jesus Christus ist der Friedefürst. Und das heißt, wie lieblich sind die Füße des Freudenboten. Jesus Christus, als er auf dieser Erde war, hat er den Menschen die Gnade, die Güte, die Freundlichkeit Gottes offenbart. In seinem Reden, in seinem Rufen, das Himmelreich ist nah herbeigekommen, ist so das Hauptthema des Evangelisten Matthäus, der immer wieder vom Himmelreich spricht. Und wie es im Himmelreich zugeht, wir haben viele Gleichnisse, gerade im Matthäus-Evangelium, die immer wieder das Himmelreich verdeutlichen. Ja, Jesus Christus wollte unter den Israeliten die Aufmerksamkeit wirklich auf Gott hinwenden. Aber wie klagt schon Johannes? Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie wollten ihn nicht. Sie wollten nicht, dass dieser über sie herrscht. Weil sie Angst hatten, hauptsächlich die führende Position, die führende Clique, dass sie ihre Position verlieren könnten. Wir haben das Sagen. Wir müssen dem Volk die Weisung geben. Und da ist Jesus auch mit diesen Leuten ganz deutlich ins Gericht gegangen. Wenn er von den Pharisäern und Schriftgelehrten gesprochen hat, ihr seid außen getünchte Gräber, ihr seid Krüge, die außen reingehalten werden, aber innerlich voller Unrat und voller Sünde sind. Ja, dagegen hat sich Christus gewehrt und da war er nicht zimperlich. Aber dem Volk gegenüber hat er immer wieder die Güte Gottes gesagt, bekundet und nahegebracht. Und das nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Wie lieblich sind die Friedensboten oder ist der Friedensbote, der gekommen ist. Seine Spuren haben die Welt verändert. Und dann wird die Frage aufgeworfen, wer fragt denn danach? Wer hat den Arm des Herrn bewegt? Wer glaubt unserer Botschaft? Die Botschaft, die Jesus Christus seinerzeit den Menschen gebracht hat, wurde nicht geglaubt. Seine Jünger haben es erfahren und erkannt. Petrus spricht es aus: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus, Johannes und Jakobus haben einen Blick tun dürfen in die Herrlichkeit Jesu Christi. Als sie auf dem Berg der Verklärung waren, sie sind mit Jesus da hochgegangen, wussten nicht, was dort passiert. Vielleicht haben sie erwartet, dass Jesus ihnen besondere Aufgaben gibt und ihnen besondere Ämter zuspricht oder was auch immer möglich sein soll. Aber als sie da oben auf dem Berg waren, sehen sie plötzlich, wie sich Jesus verwandelt. Er, der Mensch, den sie kennen, mit dem sie schon Jahre unterwegs sind, verändert plötzlich sein Aussehen. Es ist nicht mehr der Mensch zu sehen, sondern eine Lichtgestalt. Licht umgibt Jesus Christus. Und Paulus sagt uns, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir, die wir dann noch auf der Erde sind, ich weiß nicht, ob ich das erlebe, aber wer das erleben sollte, der wird dann eben in diese Lichtgestalt verwandelt werden. Wenn Christus uns Ehe abruft, dann werden wir mit dem Gehen, mit dem Scheiden aus dieser Welt in das Reich Gottes hineingehen. Als ganz veränderte Persönlichkeiten. Unser Fleisch, unser sündiges Fleisch, das wird in die Erde gelegt. Aber wir bleiben als ganz persönliche Menschen, als Persönlichkeiten, bleiben wir existent. Vor Gott gibt es keine unüberschaubare Masse, wo alle gleich sind. Nein, das sagt uns die Bibel, dass wir auch wirklich wir bleiben. Ich bleibe ich und ein jeder von uns bleibt, wer er ist. Allerdings ohne Schuld, ohne Sünde, ohne Charakterschwächen, mit den Gaben, die Christus uns gegeben hat. Das ist die gute Botschaft. Aber wer glaubt dieser Botschaft? Zu Jesus Zeiten, als er auf der Erde war, waren viele Menschen von ihm begeistert, von den Reden. Und oft heißt es auch von den Berichten, und sie glaubten an ihn. Sie glaubten an ihn als einen Propheten, sie glaubten als einen Wundertäter, als einen, der große Reden schwingen kann. Das haben wir von unseren Propheten und von unseren Priestern und Schriftgelehrten nie gehört. Was er jetzt sagt, das ist doch wirklich was. Und trotzdem war es nicht der Glaube, den Jesus fordert. Und der Glaube, den Jesus fordert, ist nichts anderes als das, dass wir an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben. Er ist nicht nur, sage ich mal jetzt in Anführungszeichen, als Mensch auf diese Welt gekommen, sondern er ist als Sohn Gottes auf die Erde gekommen. Und schon bei seiner Geburt wurde den Hirten verkündet, dass der Retter da ist. Und die Weisen aus dem fernen Morgenland, woher sie auch immer gekommen sein mögen, es wird uns ja nicht genau gesagt, sie haben seinen Stern gesehen und sie wussten, dass in Israel ein neuer König geboren wurde. Ein Herr, dem sie die Ehre geben wollen. Ein Herr, der von ihnen Geschenke bekommt. Einen Herrn, den sie verehren, obwohl sie nicht zum Volk Israel gehören, haben sie auf die Weisung Gottes gehört und waren dem Wort Gottes gehorsam. Wie ist es heute? Die Botschaft ist dieselbe. Jesus Christus ist gekommen, um unsere Schuld, um meine Schuld, um unsere Schuld, um die Schuld der ganzen Welt zu bezahlen. Alles, was an Schulden aufgehäuft ist, das kann in Jesu Blut und ist in Jesu Blut bezahlt worden. Aber was hilft dem Menschen, wenn er das dargebotene Geschenk der Gnade Gottes nicht annimmt? Und das ist die einzige Entscheidung, die von uns abhängig ist, ob wir teilhaben werden an der Ewigkeit oder nicht. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Und das heißt nicht, wie wir es heute oft hören, ja, es war mal vielleicht ein guter Idealist, er hat gute Ideen gehabt. Er hat vielleicht auch gute Reden gehalten. Er war schon ein besonderer Mensch. Darum geht es überhaupt nicht. Wenn es heißt, wer an den Sohn glaubt, der glaubt daran, dass er Gott ist. Und niemand, so sagt Jesus, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Nur wer dieses Faktum oder wer diesen Fakt anerkennt, der ist der, der sich freuen kann über die gute Botschaft. Dem ist der Arm des Herrn offenbar geworden. Der Arm des Herrn, der voller Barmherzigkeit, Güte. Und ich bin froh, dass wir auch solche Texte, auch als gläubige Menschen in der Schrift haben. Dass wir die Zusage haben, dass Gott seinen Boten gesandt hat, heute seine Boten sendet, die er beauftragt, das Wort Gottes zu verkünden und dass er auch heute durch dieses Wort Menschen zur Umkehr bringt, wenn auch der größte Teil unter dem Urteil steht, wer glaubt denn unserer Botschaft? Und dennoch sind wir aufgerufen, daran festzuhalten, nicht müde zu werden. Ich bin morgen wieder mal in Langtrechow, war jetzt einige Monate nicht da. Aber ich habe mich schon manchmal gefragt, ist das überhaupt noch sinnvoll, dahin zu fahren? Da sitzen dann die Leute vor dir und du spürst bei dem einen und dem anderen, erstmal, der hört gar nicht hin. Bei den anderen spürst du, ja, die hören hin, aber es bewegt sie nicht. Und dann sind da doch welche, die es auch zu Herzen nehmen. Sollen wir nun den Samen nicht mehr ausstreuen? Weil mathematisch vielleicht gesehen 3/4 der Botschaft einfach weg ist und nur bei einem geringen Teil die Botschaft ankommt? Und darum will ich auch diesen Dienst immer wieder gern tun. Wer weiß, was Gott einmal davon ausrichtet. Aber es ist schon gut, dass wir diese Botschaft haben und diese Botschaft verkünden dürfen. Und daran wollen wir festhalten und uns darauf freuen, dass Gott uns unsere Schuld vergeben hat, wir Bürger des Reiches Gottes sind. Und dazu lasst uns immer wieder froh und dankbar sein und darüber froh und dankbar sein. Amen.